Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Guten Tag. Ich will jetzt über MeToo-Momente in der elektronischen Musik sprechen und in diesem Zusammenhang über das Movement Festival als Politikum. Das Movement Festival in Detroit, das ist eins der weltweit wichtigsten Festivals für elektronische Musik und da gab es gerade Ärger. Die australische Musikjournalistin Annabel Ross, die ist vom Festival ausgeladen worden und zwar nachdem der legendäre Detroiter Techno-DJ Carl Craig die VeranstalterIn vor die Wahl gestellt hat. Sie oder ich? Tja, warum hat er das getan? Weil Ross kritische Artikel geschrieben hat über einen engen Freund von Craig, über Derek May. Zahlreiche Frauen berichten in diesen Artikeln, dass May sie sexuell belästigt bzw. missbraucht haben soll. Das ordnen wir ein mit Florian Sievers, Musikjournalist mit Schwerpunkt elektronische Musik. Hallo.
Hallo.
Vielleicht erstmal zur Hintergrundeinordnung und zum Verständnis, warum es viel Aufmerksamkeit erregt hat, dass diese Journalistin ausgeladen worden ist. Welchen Stellenwert hat das Movement Festival für die elektronische Musik?
Ja, das Movement Festival ist vor mehr als 20 Jahren gegründet worden, ursprünglich mal als Detroit Electronic Music Festival und bis heute immer wieder eine wichtige Feier also von afroamerikanischem Techno und das in seiner Geburtsstadt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist damit natürlich dann interessant für jemand wie Annabel Ross, die Australierin, die schreibt seit langem prominent über House und Techno. Und jetzt wurde sie halt leider ausgeladen von Carl Craig, ausgerechnet, also auch nochmal sehr prominent, denn der ist einer der bekanntesten Detroit-Techno-Musiker und war auch dieses Jahr dann der Headliner der Detroit Love Stage.
Und die Ausladung jetzt wegen ihrer journalistischen Arbeit und wegen der Freundschaft zu Derek May, wie eng ist die?
Die kennen sich seit mehr als 40 Jahren. Also Carl Craig ist, sind eng befreundet und der Derek May ist ein Mentor gewesen von Carl Craig, der so zur zweiten Welle von Detroit Techno gehört. Derek May selber ist einer der Gründerväter von Techno und beide sind also wirklich lange, lange Buddies, muss man sagen, lang verbandelt miteinander. Und also Ross hat dann in den vergangenen beiden Jahren zwei Artikel über May veröffentlicht, also über den älteren der beiden. Und in denen hat sie zahlreiche Vorwürfe von Frauen eben zu sexuellen Übergriffen, zu Belästigungen gegen May aufgeführt. Also sie spricht da allein von, also sie hat allein 9 Zeuginnen da zitiert in ihren Artikeln und das aus den vergangenen 20 Jahren zusammengekommen. Man muss allerdings dazu sagen, es ist bis jetzt nicht zu, also es gab bis jetzt keine Verurteilung von May, sondern es geht hier ausschließlich erstmal um Anschuldigungen. Und Derek May wollte sich dann, also der Carl Craig wollte sich wohl jetzt solidarisch mit seinem alten Freund und Mentor zeigen.
Und wie hat Annabel Ross jetzt reagiert auf ihre Ausladung?
Ja, sie ist einfach trotzdem hingegangen. Sie wurde ja ausgeladen als Journalistin, beziehungsweise wurde sich eben bei dem Magazin, für das sie schreiben wollte, da hat das Festival sich beschwert und hat gesagt, wir wollen nicht, dass die hier sozusagen als Pressevertreterin zu uns geladen ist, als Privatgast. Durfte sie natürlich trotzdem hingehen, war sie dann auch und hat dann weiteren Ärger bekommen mit dem DJ Omar S., auch eine weitere Techno-Legende oder House- und Techno-Legende aus Detroit, auch noch aus der zweiten Generation, also ein bisschen jünger. Der hat ein Bild mit der Annabel Ross im Raucherbereich einer Party gemacht, also sie hat das Bild machen lassen. Er hat das dann aber verunstaltet und gepostet und damit hat sie eben sozusagen noch mehr Ärger auf sich gezogen.
Also ein weiterer Mann, der sich gegen sie stellt. Wofür steht dieser Zwischenfall in der globalen Techno-Szene?
Ja, Annabel Ross ist selber, es steht im Zentrum eines wirklichen MeToo-Moments für die Elektronikmusik. Also sie hat schon mehrere Artikel zu solchen Fällen wie von Derek May veröffentlicht. Also unter anderem eine Vergewaltigungsanklage der Hauslegende Eric Mormorio, der aber dann gestorben ist, bevor es zu einem Prozess kommen konnte. Und das ist insgesamt bemerkenswert, dass eben da so viele Sachen jetzt hochkommen. Schließlich standen ja House und Techno offiziell und ursprünglich eigentlich immer für so sichere Räume, also für eine Gleichberechtigung aller Menschen, für die Rechte von LGBTQ und Non-Binary Menschen. Also es war eigentlich ein ganz wichtiger Punkt immer. Aber ausgerechnet House und Techno, da hat sich das im Nachtleben oft in der Praxis dann doch immer schon, also von Anfang an eigentlich als schwierig erwiesen, denn in fast allen Machtpositionen sitzen Männer, das sind also Kumpels, Buddies, da läuft viel über Handschlagverträge, also mündliche Abmachungen. Es gibt auch fast keine Strukturen, die eben die vielen Frauen, die ja auch in der Szene arbeiten, irgendwie schützen können, also Personalabteilung oder ähnliches. Dazu kommt dann noch das Umfeld, also man ist nachts im Club, da wird getrunken, manchmal kursieren Drogen. Das ist also insgesamt ein schwieriges Umfeld und das ist eigentlich, man könnte so sagen, eigentlich seit Jahrzehnten wurden und werden junge Frauen ausgebeutet von heterosexuellen Männern, das meist ungestraft. Und das ändert sich jetzt, also deswegen ist das also ein wichtiger Moment eigentlich, dass da so viel jetzt zur Sprache kommt. Ross selber sagt, ihre Mail-Inbox werde geflutet mit E-Mails von weiteren Missbrauchopfern aus der Musikindustrie, die sich also in ihrer Verzweiflung an sie wenden. Sie fordert Solidarität mit den Opfern, mehr Aufmerksamkeit und ein entschiedeneres Vorgehen gegen die Täter. Und das wird auch Zeit, meiner Meinung nach, denn damit, also das wird Zeit, damit House und Techno auch endlich mal wieder ihrem ursprünglichen Versprechen nachkommen, diese Safe Spaces zu bieten für alle Menschen.
Florian Sievers, vielen Dank. Das polnische Kino in den vergangenen Jahren, das ist nämlich seit Jahren mit Preisen überhäuft. Nehmen wir beispielhaft Paweł Pawlikowski. 2013 Oscar für den besten internationalen Film, 2018 Goldene Palme als bester Regisseur in Cannes. Läuft. Das zeitgenössische polnische Kino, das gilt manchen sogar als das Beste Europas. Und was aktuell zum Besten gehört, darüber spreche ich mit Filmjournalist Patryk Wilinski. Der ist für uns bei der 17. Ausgabe des Film Polska Festivals in Berlin gewesen. Das ist mittlerweile eins der größten Festivals für den polnischen Film außerhalb Polens. Gott, jetzt bin ich erschöpft vor Superlativen. Ja. Hallo Patryk.
Hallo. Das ist sogar das Größte.
Das auch noch. Gott, oh Gott. Lass uns erstmal auf das Erfolgsrezept des aktuellen polnischen Kinos schauen. Also was ist das Rezept, das KritikerInnen haufenweise verzückt?
Also da gibt es bestimmt viele Antworten. Du hast ja Cannes schon erwähnt. Auch dieses Jahr hatte man wieder zum Beispiel so eine Demonstration der enormen Breite, wer da alles angetanzt ist. Du hattest im Wettbewerb Jerzy Skolimowski mit Eo. Er ist 85 Jahre alt, ein Urgestein, der es niemandem mehr beweisen möchte und hat so eine Art Experimentalfilm präsentiert. Der hätte auch von einem 18-jährigen YouTuber sein können. Und auf der anderen Seite haben wir einen Film von Agnieszka Smoczyńska gesehen, die ja immer lustige Genres sich aussucht. Sie hat auch mal ein Sirenen-Horror-Musical gedreht. Jetzt hat sie so ein Locked-In-Syndrom-Drama über zwei walisische Schwestern gedreht. Da merkst du schon, es ist ziemlich breit aufgestellt. Die Generation, die bis hoch ins Alter auch sehr erfolgreich arbeiten. Und auf der anderen Seite denke ich auch, es hat auch was mit einer Top-Ausbildung zu tun. Es gibt auch so eine ziemlich bekannte und berühmte Kameramann- und Kamerafrau-Ausbildung in Polen, sodass man sagen kann, das polnische Kino ist immer Kino, es ist nie Fernsehen. Du hast sofort eine sehr reife Bildsprache, auch bei Debütanten. Und das funktioniert natürlich auch auf einem internationalen Level.
Es lohnt sich wahrscheinlich auch nochmal auf den Eröffnungsfilm des Film Polska Festivals zu gucken. Alle unsere Ängste. Was steckt in diesem Film?
Ja, der Regisseur, einer der beiden Regisseure war da und hat schön gesagt zum Anfang, dass das ein guter Film ist, wenn man anfangen möchte, sich mit allen nationalen Dramen, die gerade Polen und die polnische Gesellschaft und Streitpunkte, die Polen beschäftigt, auseinanderzusetzen. Denn es ist diese übliche Konfrontation von Tradition und Moderne, die dieser Film auch so ein bisschen vorwegnimmt. Es geht im Grunde, es ist eine biografisch erzählte Geschichte, es geht um einen polnischen Künstler, der lebt auf dem Dorf, soweit ist das noch alles uninteressant. Er ist hochgläubig, auch das ist noch relativ normal in Polen, aber er ist eben geoutet, er ist schwul. Und er probiert in
diesem.
Jetzt wird es interessant, weil hier quasi, wie man so möchte, zwei Ideologien aufeinanderprallen, die in Polen immer als. Dass jeweils der eine sagt über den anderen, das ist das Teufelswerk. Und der Film versucht, über diesen Künstler beides zusammenzubringen. In dem Dorf bringt sich ein lesbisches Mädchen um und dieser Künstler möchte, dass das ganze Dorf mit auf einen gestalteten Kreuzweg geht, weil er sagt, wir alle haben gesündigt zu ihrem Tod hin. Wir alle sind schuld und wir alle sollten mal zusammenkommen. Und der Film, auch wenn er jetzt filmisch ein bisschen überdeutlich ist, würde ich es mal sagen, und alles auch sagt, was er sagen möchte, so trifft er ins Merk aller politischen Debatten, auch gesellschaftspolitischen Debatten in Polen und wurde auch genauso empfunden als ein Stück Aktivismus, auch als ein Stück Publizistik, über das man sich unterhält.
Und in Polen dann auch ungekürzt gezeigt, also Regierung, freiheitlich-liberale Kultur.
Ja, ja, mehr noch, sogar offiziell finanziert. Das ist ja immer so dieser Widerspruch. Ist es noch anders als in Ländern wie Iran zum Beispiel, die fast alle Regisseure, die ihren Film machen wollen, kriegen auch diesen Film finanziert. Das Polnische Filminstitut hat zwar an seiner Leitung einen PiS-getreuen Parteinik an der Spitze, aber er mischt sich selten ein. Diese Politik der PiS zeigt sich eher in der Art und Weise, welche Festivals finanziert werden oder nicht. Da machen sie schon weltanschauliche Politik, die auch hochproblematisch ist. Aber selbst eine Agnieszka Holland, die, wenn sie nur den Mund aufmacht, diese Regierung anfährt und beleidigt und fertig macht, kriegt auch ihre Filme finanziert. Wenn auch die PiS weiß letztendlich, Kulturpolitik ohne bekannte Filme funktioniert nicht, und dann gibt man natürlich allen Filmemachern so viel Geld wie möglich.
Jetzt waren ganz am Anfang schon auch erfahrene FilmemacherInnen so das Thema. Was beschäftigt die jüngere Generation? Also was beschäftigt das junge polnische Kino gerade?
Ja, ich finde es interessant, dass viele Filme sich auf die 1980er Jahre zurückbeziehen. Und es ist zu einem ein Moment für einen Spiegel, um über Unterdrückungsmechanismen, vor allem staatliche Unterdrückungsmechanismen nachzudenken, aber immer im Sinne eines Genrefilms. Also du hast viele Polizei-, Ermittler-, Serienmörderfilme. Und ein wunderschönes Beispiel, das war auch der polnische Oscar-Kandidat letztes Jahr, ist Leave No Traces von Jan P. Matuszynski. Das basiert auf einem realen Fall. Ein Abiturient wurde Anfang der 1980er Jahre in Polen von den Milizen totgeprügelt, muss man sagen. Er ist an seinen Verletzungen gestorben. Die Mutter, eine Oppositionelle, versucht dann, den einzigen Freund, der das gesehen hat, zu schützen und in den Untergrund zu packen. Wir hören mal kurz rein, weil die Atmosphäre sich relativ gut vermittelt, wie der Film erzählt ist.
Wydaje mi się, że mamy drobny kłopot natury wizerunkowej, związany ze sprawą niejakiego Grzegorza Przemyka.
Towarzysze, pozwolę sobie zaznaczyć, że mój resort jest niewinny.
Man hört schon, dass es vor allem dann der Staatsapparat ist, der gar nicht weiß, wo sie anfangen sollen, diesen Jungen zu finden. Also es wird eine unfassbare Abhörkampagne gestartet. Und Matuszynski erzählt das so ein bisschen mit augenzwinkernd den Mitteln, die Francis Ford Coppola in das Gespräch gemacht hat. Also das Abhören, die Maschinen, die da laufen. Also man kriegt auch so ein richtig schönes, nostalgisches, fast schon Gespür für die 80er Jahre. Aber der Film spricht eben auch über Polizeigewalt heute und macht dann natürlich auch keine falschen Verurteilen. Das ist ganz klar, wer schuld ist und wer nicht.
Wie sieht es im Dokumentarfilm aus?
Ja, das ist sowieso ein großes Feld der polnischen, die polnische Schule des Dokumentarfilms ist ja weltbekannt. Und ich möchte auf einen Film wirklich hinweisen. Also wenn man nur einen polnischen Film sehen möchte, dann soll es bitte der Balkonfilm sein von Paweł Wojcinski. Ist auch so ein Megastar, hat auch schon mehrmals, glaube ich, Leipzig das Dokumentarfest dort gewonnen. Er hat sich einen ziemlich billigen Trick ausgesucht. Er sagte nämlich, warum weit in die Welt fahren? Ich setze mich auf meinen Balkon und werde 2 Jahre lang einfach Menschen ansprechen, die vor meinem Balkon entlang gehen, und werde sie fragen, ja, was machst du so? Wie läuft's bei dir?
Proszę zatrzymać.
Stop.
Robię film. Ma pani chwilkę na rozmowę czasu?
No, ale jaką rozmowę?
Krótką.
Jaką krótką?
Da merkt man schon, dass er keine wirkliche Frage hat. Er fragt Leute, was machen Sie gerade? Wollen Sie mit mir kurz sprechen? Und durch diese 2 Jahre sammelt er ein wirklich Panoptikum der Welt. Leute, die jemanden verloren haben, die wütend sind. Nationalisten, die gerade auf eine Demonstration gehen. Eine alte Frau, die sauber macht. Selbst seine eigene Frau weiß, dass sie, wenn sie mit ihrem Mann reden möchte, vom Balkon geht, weil die nämlich keine Zeit hat, um ihr mal die Tüten hochzutragen vom Einkauf. Und das ist so ein wunderbarer, kleiner, philosophischer, ja, Laborversuch, um zu gucken, wie viel Lebensenergie, Lebensphilosophie ist da eigentlich auf der Straße unterwegs? Und siehe da, sehr viel natürlich.
Super einfache Idee, aber super schön auch, ne? Es gibt ja jetzt auch noch eine Retrospektive auf dem Filmfestival. Die ist dem polnischen James Dean gewidmet, der mit Erstsprache Polnisch aber wesentlich besser auszusprechen ist als mit Nullsprache Polnisch. Also bitteschön.
Ja, Zbigniew Cybulski, der ist auch sehr früh gestorben, 1967 mit einem tragischen Zugunfall, und galt lange Zeit als der polnische James Dean, weil er immer cool war. Er hat immer eine Sonnenbrille getragen in seinen Filmen, egal ob es ein Kriegsfilm war wie Asche und Diamant von Andrzej Wajda, mit dem er berühmt geworden ist. Und der einzige Film, wo er die Brille abgenommen hat, war das Manuskript aus Saragossa, einer der Lieblingsfilme von Martin Scorsese. Und diese Filme kann man jetzt alle sehen über einen Mann, der wohl auch der Liebhaber von Marlene Dietrich war. Und man kann sehen, dass da jemand Anfang der 60er Jahre hinter dem eisernen Vorhang eine jazzige Coolness hatte, die man eigentlich immer mit dem Westen assoziiert. Und diese Filme sind natürlich irgendwie in Vergessenheit geraten, werden auch nicht im Fernsehen gezeigt. Und es ist wirklich eine einzigartige Möglichkeit, mal diesen Schauspieler und seine Kunst so am Stück zu betrachten. Es lohnt sich wirklich.
Wer jetzt keine Lust auf polnisches Kino hat, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Patryk Wieliński über das große Fest des polnischen Films in Berlin läuft im Polnischen Institut noch bis zum 29. Juni. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im deutschen Bildungssystem droht ein langfristiger Fachkräftemangel und es ist unklar, wo das Personal herkommen soll. Das geht aus dem nationalen Bildungsbericht hervor, der eben veröffentlicht wurde. Die Autoren rechnen mit Verteilungskämpfen auf dem Arbeitsmarkt, weil auch in anderen Bereichen Fachkräfte fehlen. Der alle 2 Jahre vorgelegte Report macht deutlich, welche Entwicklungen sich in Kitas, Schulen, Berufs- und Hochschulen und in der Weiterbildung abzeichnen. Ein weiteres Ergebnis: der Bedarf an Ganztagsschulen steigt. Besonders in den westdeutschen Bundesländern werden in den kommenden Jahren Hunderttausende neue Plätze benötigt. BAföG-Empfänger bekommen zum Wintersemester mehr Geld. Der Bundestag hat mit den Stimmen der Ampelkoalition und der Linken eine knapp 6-prozentige Erhöhung beschlossen. Auch die Altersgrenze wird angehoben auf 45 Jahre. Außerdem sollen mehr Menschen als bisher BAföG beziehen können. Eva Huber.
Außerdem wird es höhere Zuschläge zu Kinderbetreuung, Krankenversicherung oder den Kosten für die Wohnung geben. Maximal können Studierende bald etwas mehr als 930 Euro bekommen, statt den bisher 861. Das bisherige BAföG habe viele ausgeschlossen. Die Ampelkoalition drehe den Trend jetzt um, sagt die Bildungsministerin. Deshalb hebt sie die Freigrenze für das Einkommen der Eltern an auf etwas mehr als 2.400 Euro.
Internetsperren wegen Urheberrechtsverletzungen dürfen nur das allerletzte Mittel sein. Das hat der Bundesgerichtshof in einer mündlichen Verhandlung deutlich gemacht. Bei einer Netzsperre sei die Gefahr zu groß, dass auch legale Inhalte nicht mehr zugänglich seien, erklärten die Richter zur Begründung. Ein Urteil ist aber noch nicht gesprochen worden. Mehrere Wissenschaftsverlage aus Deutschland, den USA und Großbritannien hatten gegen die Telekom geklagt. Sie beanspruchen, dass 2 Internetseiten von Diensten gesperrt werden, weil dort Artikel und Bücher ohne Zustimmung der Rechteinhaber veröffentlicht wurden. Nach der Absage von Bundeskanzler Scholz wächst auch von anderen Seiten der Druck auf die Chefin der Weltkunstschau Documenta. Im Antisemitismus-Eklat werden Rücktrittsforderungen gegen Generaldirektorin Sabine Schormann laut. Entsprechend äußerte sich etwa die Deutsch-Israelische Gesellschaft. Schormann müsse unverzüglich zurücktreten oder vom Aufsichtsrat abberufen werden, sagte der DIF-Präsident und ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Beck, dem Kölner Stadtanzeiger. Zuvor hatte sich auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, für personelle Konsequenzen ausgesprochen. Schormann selbst hat inzwischen eine Untersuchung der Kasseler Ausstellung auf weitere kritische Werke angekündigt.
In der Ukraine ist Krieg. Tausende Menschen sind bisher gestorben. Das ist sehr real. Und deswegen war mein erster Reflex ja schon, naja, doch großes Befremden darüber, dass dieser Krieg gerade in Games nachgespielt wird. Einen laufenden Krieg quasi in Echtzeit zum Game zu machen, ist das schlichtweg pervers oder kann das eine Form der Bewältigung und des Wissenserwerbs sein? Spreche ich drüber mit David Praschak, Historiker und Game Studies Experte. Tag, Herr Praschak.
Hallo, schön, dass Sie mich da haben.
Das Prinzip, über das wir sprechen, ist: Games, die es schon gibt, lassen sich erweitern, aufrüsten, um Ukraine-Kriegsbestandteile quasi. Und eine wichtige Rolle spielt da das Game Arma 3. Hören wir kurz rein.
Ist wahrscheinlich anwesend. Wir sind aber rechts mitkommen zu derzeitiger Ausrüstung. Wir sind bereit zum Absitzen.
Ja, absitzen rechts.
Ja, das klingt erstmal recht gemächlich. Was ist das für ein Game, Arma 3?
Also Arma 3 ist eine sogenannte Militärsimulation. Es versucht, möglichst realistisch moderne Kriegsführung nachzubilden. In diesem Sinne hat es einen sehr hohen, was man im Game-Jargon Sandbox-Aspekt nennt. Also es lässt den Spieler sehr viel machen, was er will. Und es lassen sich diverseste Szenarios nachspielen. Also das klassische Arma-Szenario wäre zum Beispiel ein kalter Krieg, der heiß wird und somit sich ein Konflikt eben zwischen NATO und der Ostblock ergibt und dann zum Beispiel auf diversen Schlachtfeldern, zum Beispiel in Europa, gekämpft wird oder auch diverse Stellvertreterkriege, wie sie ja im Kalten Krieg geführt wurden, können nachgespielt werden, zum Beispiel der Vietnamkrieg und ähnliches.
Aber wie funktioniert das grundsätzlich? Also wie bekomme ich dann ein Ukraine-Kriegsset in dieses Game rein? Gibt es da irgendwo Baukästen, da greife ich rein, die Outfits, die Landschaft, der Panzer oder wie?
Das funktioniert über sogenannte Mods. Mods ist eine Abkürzung für Modifikationen. Die werden größtenteils eben von der Community des Spiels gemacht. Da wird einerseits mit Hilfe des im Spiel begriffenen Editors, andererseits setzen sich durchaus auch ambitionierte Programmierer dran und erstellen Modelle, erstellen Grafiken oder erstellen einen Panzer, der dann im Spiel spielbar ist, um halt so da einen gewissen Grad an Realismus zu erzielen.
Und da kann also jeder drauf zugreifen oder ist das eine geschlossene Community?
Da kann prinzipiell jeder drauf zugreifen. Also diese Mods sind gratis verfügbar. Das meiste läuft über entsprechende Foren im Internet oder auch über den Anbieterservice Steam. Also es ist sehr niederschwellig, daran zu kommen.
Jetzt habe ich nur ein Video gesehen, also bei der Frage, was passiert da eigentlich? Das würde ich überschreiben mit die große Stehung. Ja, die Kameraden saßen im Panzer und haben sich irgendwelche Kommandos zugetextet und es ging Ewigkeiten so. Aber Sie haben ja gerade schon gesagt, man kann eigentlich alles machen, was man will. Das heißt, es geht strategisch, es geht aber auch, dass ich ein Tötungsding daraus mache.
Ja, das ist beides möglich. Also es würde sich auch ein, in Anführungszeichen, jetzt Killerspiel daraus machen lassen, wenn man es dann möchte.
Waren Sie jetzt in so einem Setting, in so einem Ukraine-Krieg-Setting oder haben Sie sich eins gebaut?
Bis jetzt noch nicht, weil die Communities, in denen ich spiele, sich da bewusst außen vor halten, was diesen Konflikt angeht. Aber ich habe mir ein bisschen diese Mods angeschaut, die da gemacht wurden. Die meisten wurden schon 2014 begonnen mit dem Konflikt um die Krim. Und jetzt ragt es jetzt in einen aktiven Konflikt hinein.
Das heißt, die Community und jetzt auch Sie würden es nicht Krieg nennen, sondern Konflikt?
Ich persönlich würde es ganz klar Krieg nennen, also einen Angriffskrieg. Das ist meine persönliche Meinung, aber wenn ich so mir die Communities anschaue, da wird das recht gleichwertig verwendet, diese beiden Begriffe.
Das heißt, es gibt einen Teil der Community, der sagt, wir nennen das Konflikt und deswegen bauen wir uns auch erst keine Szenarien, damit es politisch nicht heikel werden könnte für uns? Oder was ist da die Logik?
Ich würde sagen, es ist eher die Logik, dass eben ja viele geschmacklos finden, einen momentan laufenden Krieg nachzuspielen. Auch viele der Teams, die an diesen Mods arbeiten, die das abbilden, haben jetzt auch aktiv pausiert, die Entwicklung dieser Mods. Also was man schon mal sagen muss, ein Großteil der Community, sowohl der Spieler als auch die Mods machen, sind gegen diesen Krieg. Krieg erzeugt immer menschliche Opfer, Krieg erzeugt Leid. Lieber Krieg spielen als einen echten Krieg.
Aber wer sind denn die, die es gerade spielen, die es im Ukraine-Setting spielen?
Also das sind einerseits eben Leute, die sich sehr für Geschichte interessieren. Andererseits dann gibt es halt auch noch einfach viele, die sich fürs Militär interessieren, die eben hier so eben einen Simulator das nachspielen wollen, für das sie sich interessieren, genauso wie andere vielleicht einen Farming-Simulator spielen. Und es gibt sogar auch in den Communities durchaus auch Veteranen, also Leute, die halt aktive Soldaten gedient haben in diversen Ländern, teilweise auch in Konflikten aktiv waren, die das trotzdem auch spielen und für die das teilweise auch eine Mittel der Bewältigung ist, dass in so einem entschärften Rahmen spielen zu können.
Haben Sie denn ein Ukraine-Kriegsspiel-Szenario gesehen?
Ja, also ich habe mir eben als Recherche für dieses Interview habe ich mir ein paar angeschaut, die es gibt. Und tatsächlich interessant ist, was eben schon eigentlich vor Jahren schon gemacht wurde und was jetzt doch irgendwie relevant geworden ist. Da hat jemand zum Beispiel eben eine Verteidigung von Mariupol gemacht, mit wer weiß was für prophetischem Wissen oder so. Jedenfalls ist das jetzt quasi ein bisschen Realität geworden, was diese Person da kreiert hat. Damals noch als mehr oder weniger fiktives Szenario oder Szenario, was passieren könnte, wenn halt das damals eskaliert wäre um die Krim. Und dann auch Kämpfe um Kiew werden nachgestellt und ähnliches.
Was sind denn jetzt mögliche Lerneffekte? Was kann ich über dieses Kriegsspielen, über den realen Krieg rausfinden?
Also einerseits würde ich sagen, wie eben so militärisches Agieren abläuft, also Befehlsketten, logistische Herausforderungen und ähnliches. Andererseits aber natürlich auch, was für einen Schaden, was für einen Eindruck das bei den Leuten, die das live erleben, noch dazu hinterlassen muss, dass man ein bisschen eine Ahnung davon vielleicht, was für ein Schrecken das eigentlich ist, wenn man da so angegriffen wird.
David Praschak, mit ihm habe ich über den Ukraine-Krieg in Games gesprochen, hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Danke.
Es geht jetzt um eine der bedeutendsten Fotografinnen des 20. Jahrhunderts bei uns, ihre Arbeiten aus über 40 Jahren und ja, um die Frage, warum Sibylle Bergemann immer noch nicht so wirklich in der Fotografiegeschichte festgeschrieben ist, 12 Jahre nach ihrem Tod im Jahr 2010. Die aktuelle Ausstellung, die ihr gewidmet ist, die könnte daran vielleicht was ändern. Die heißt Sibylle Bergemann, Stadt, Land, Hund, Fotografien 1966 bis 2010 und die zeigt vor allem, was typisch für ihre Bilder war, die Menschen in ihrer Umwelt.
Am äußersten Ende einer endlos langen, leeren Bank sitzt ein Mann. Vor ihm, im Schatten eines mickrigen Baumes, liegt ein kleiner, schlafender Hund. In einem Pariser Café hockt eine alte Frau hinter zwei leeren Likörgläsern und blickt verloren ins Nichts. Und aus dem Rückfenster einer abfahrenden Straßenbahn blickt lächelnd ein Mann. Zeitlebens war der Mensch in seiner Umwelt Sibylle Bergemanns Hauptthema. Mal beobachtete sie ihn heimlich, mal, wie in der Modefotografie, inszenierte sie ihn, so Kuratorin Katja Reich.
Sie zieht sich erstmal zurück, sie ist die stille Beobachterin, fotografiert die Menschen auf der Straße, am liebsten, wenn sie auf einem Alexanderplatz sitzt und wenn sie Glück hat, sieht sie das Motiv und hat die Kamera auch noch in der Hand.
Bisherige Ausstellungen konzentrierten sich meist auf Bergemanns ikonenhafte Arbeiten, auf Porträts der jungen Katharina Thalbach, verträumte Modeaufnahmen, ihre Serie über das Max-Engels-Denkmal. Auch die Berlinische Galerie zeigt diese Fotos. Doch Katja Reich konnte erstmals den gesamten Nachlass der Künstlerin sichten, der von Bergemanns Tochter verwaltet wird, und holt nun so richtig aus. Chronologisch und thematisch in Gruppen gegliedert, versammelt sie neben einigen späten Farbaufnahmen vor allem kleinformatige Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus über 40 Jahren. Alltagsszenen, Stadtansichten, Mode- und Reisereportagen aus aller Welt. Oft gelingen Bergemann klare, strenge Kompositionen, die über das Dargestellte hinausweisen, es abstrahieren. So wie in einigen bisher unbekannten Abrissbildern. Auf frühen aus den 1970er Jahren weicht da das Alte dem Neuen. Nach 1990 muss das gesellschaftlich Neue dem reaktionären Alten Platz machen. Hinter letzten Resten des Palastes der Republik lauert der kaiserzeitliche Deutsche Dom.
Durch diese Zusammenarbeit ist es uns gelungen, wirklich in vielen Gesprächen und in der Sichtung von 4000 Vergrößerungen dieses Werk nochmal neu zu sehen. Und vor allen Dingen konnten wir stichprobenartig Archivalien aus dem biografischen Nachlass sichten, die jetzt sehr viel mehr Kontext geben für die Zuordnung und für die Hintergründe auch ihrer eigenen Entwicklung, ihrer Bildsprache oder ihrem Blick auf die Welt.
Ende der 1960er Jahre hatte sie bei Arno Fischer in Berlin-Weißensee fotografieren gelernt, dem Mann, mit dem sie bis zu ihrem Tod zusammenlebte. Der Katalog widmet sich ausführlich den Arbeitsbedingungen in der DDR, wo Bergemann schnell Erfolg hatte. Sie arbeitete für Zeitungen und Zeitschriften, nahm an den großen DDR-Kunstausstellungen teil, reiste nach New York und Paris, unterrichtete fotografischen Nachwuchs und war Mitglied des Verbands Bildender Künstler. Und früh entwickelte sie ihre eigene Bildästhetik, mit der sie der perfekten Selbstinszenierung von Gesellschaften den Blick an die Ränder der Welt entgegensetzte, mit unperfekten Menschen und deren unperfektem Alltag im Mittelpunkt. Wie in ihrem wunderbaren Fotoessay über Klärchens Ballhaus, wo sie heimlich schwufende, plaudernde, flirtende Gäste festhielt.
Wir haben ja durch unsere Recherchen auch eigene Texte von ihr gefunden aus den 70er Jahren. Und da beschreibt sie also, sie wollte die Menschen beobachten. Sie versteht die Fotografie als sinnliche Auffassung, sich der Welt zu nähern. Sie wollte den Menschen nahe kommen mit der Kamera.
Nach 1990 arbeitet Sibylle Bergemann weiter wie bisher. Die politischen und sozialen Miseren der Menschen streift sie nicht einmal. Doch als 1990 Westkonzerne die Medien- und Kulturstrukturen der DDR niederwalzen, als sie Verlage und Galerien zerschlagen, um die Konkurrenz auszuschalten, gründet sie mit KollegInnen die Fotoagentur Ostkreuz. Bis heute ist Ostkreuz eine der wichtigsten Agenturen und Ausbildungsstätten des Landes. Ausstellung und Katalog führen in Berlin all dies jetzt erstmals umfassend zusammen. Denn obwohl Sibylle Bergemann seit langem als eine der wichtigsten Fotografinnen gilt, in der aktuellen Fotogeschichte, zum Beispiel der des renommierten Fotohistorikers Wolfgang Kemp, kommt sie nicht vor.
Ich sehe das auch als Desiderat in der Fotogeschichte. Und mit dieser Ausstellung möchte ich eigentlich einen Beitrag leisten, auch dafür, dass diese Fotografin, so wie viele ihrer Kolleginnen, die zeitgleich und auch nach ihr gearbeitet haben, also man kann wirklich sagen, endlich Eingang in die Fotogeschichte finden.
So muss Katja Reich, die erst seit 1,5 Jahren Leiterin der fotografischen Sammlung in der Berlinischen Galerie ist, mit ihrem großen Projekt Anno 2022 noch immer Pionierarbeit leisten.
Annette Schneider war das, und die Sibylle Bergemann-Ausstellung können Sie in der Berlinischen Galerie sehen.